Ein Kandidat bei Are You The One Reality Stars in Love ist ausgezogen, freiwillig, und wir mutmaßen über die Gründe, warum unser Lieblingskandidat Lukas ausziehen musste. Also alles zu Are You The One natürlich wieder. Außerdem gibt's News zum Dschungelcamp. Da sind mal wieder Namen in die Runde geworfen worden von der Bild-Zeitung. Über die werden wir sprechen, genauso wie über eine der größten und bedeutendsten Preisverleihungen des Landes.
Genau, die Nominierten für den Deutschen Fernsehpreis stehen fest und ihr habt uns verraten, wer eure Favoriten sind.
Außerdem sprechen wir über Paper Girls bei Amazon, eine Serie, die mit Stranger Things verglichen wird. Und Jana muss ran im Zitate-Quiz, nämlich Hilfe, wo bin ich, heißt es. Also alles das jetzt bei Fernsehen für alle. TV for everyone, we really love TV. Primetime, daytime series, even reality. It's TV for everyone, TV for everyone. Hallihallo, willkommen zurück bei Fernsehen für alle an diesem wunderschönen Freitag in, ich würde sagen, der Woche der Fantasy. Denn, mehr Fantasy und teurere, aufwendigere Fantasy ist wahrscheinlich noch nie zur selben Zeit gelaufen. House of the Dragon werden wir bald drüber sprechen. Auch über Herr der Ringe, die Ringe der Macht, werden wir auf jeden Fall sprechen. Ich habe Bock drauf, obwohl ich nicht der größte Herr der Ringe-Fan bin. Aber das sind auf jeden Fall zwei Fantasy-Highlights, denen wir uns bald widmen werden. Heute widmen wir uns noch den Sachen der Realität. Zur Realität gehört leider auch, dass, obwohl Selma und Natalie die ganze Woche zusammen verbracht haben, mal wieder null Content für den Podcast rausgesprungen ist, außer ein widerwilliges, an mich geschicktes Foto vom Herr Schuppen von Olivia Jones in Hamburg, wo mir dann quasi suggeriert werden sollte, ha, wir denken an dich, war ja der große Schauplatz von Hubert und Matthias, die Hochzeit nach dem Motto, aber da konnte mich keiner trösten. Bisher mal schauen, ob sie es zustande bringt. Hier ist unsere Tea-Queen, was den Instagram-Content angeht, den Trash-TV-Stars zu posten. Hier ist Jana.
Hallo, ich küsse eure Herzen, außer die von Selma und Natalie, weil die keinen Content geschickt haben.
Das stimmt, endlich stimmt mal bei mir zu, weil es ist wirklich eine Schweinerei. Ne? Die machen irgendwelche Touren durch irgendwelche Hotels und schauen sich irgendwelche Wachsfiguren oder was weiß ich an. Ne? Die verdienen Geld hier damit, muss man da auch mal ganz klar sagen.
Unmengen.
Das, Unmengen an Geld, und das wird dann nicht zurückgezahlt durch irgendeine Leistung. Also von daher, also ich meine, ich glaube, bei beiden steht ja noch die Runde aus vom Quiz auf Speed. Von daher mal gucken, also die Quiz-Redaktion merkt sich das auf jeden Fall.
Vielleicht kommt ja noch ein Livestream aus Claudia Oberts Boutique oder so und dann war all der Ärger umsonst.
Ja, vielleicht, genau. Also wir nehmen am Mittwoch, Stand 20.32 Uhr auf. Wenn da noch was kommt, dann Schande über unser Haupt natürlich. Aber bisher stehen die Chancen schlecht, würde ich sagen. Die Chancen stehen aber gut auf eine gute Sendung mit dir, Jana. Denn mal wieder haben wir überraschenderweise Dschungel-News. Warum auch immer gerade so irgendwie die Dschungel-Hochsaison ist an Gerüchten, also für meinen Begriff ist es ein bisschen sehr früh, normalerweise geht es doch so im Oktober, November los, habe ich immer das Gefühl, aber anscheinend werden gerade so die ersten Leute angefragt oder irgendwie auch schon eingekauft und deswegen sickert da eine Menge durch anscheinend an die Bild-Zeitung, denn mal wieder werden hier drei neue Namen ins Rennen geworfen, nachdem wir ja schon in der letzten Woche über André Mangold, Tim Kampmann und Lukas Cordalis diskutiert haben, haben wir jetzt drei Frauen, die laut Bild hoch im Kurs, Zitat, stehen sollen. Und ja, da sind auch durchaus bekannte Leute dabei und Leute, die mich jetzt erstmal überlegen lassen, dass diese Namen vielleicht doch nicht so ganz richtig sein können. Gerade bei einer Person will ich da diskutieren. Und zwar geht's los mit Jelis Kotsch. Natürlich kennen wir, haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen, weil sie ja ihre neue Reality-Show beziehungsweise ihre neue eigene Dating-Show bekommt. Und jetzt soll sie hier auch im Dschungel am Start sein.
Bisschen Jelis Overkill in letzter Zeit, ne? Also würde mich stark wundern, wenn das jetzt gleich mit dem Dschungelcamp für sie weitergeht. Und ich habe sie da auch ehrlich gesagt nie so gesehen. Also das überrascht mich doch sehr.
Ich habe von ihrem Kopf, dass das irgendwie ihr Traumformat ist. Echt? In irgendeinem Format, glaube ich, hat sie es mal erwähnt. Genau wie Serkan hat es ja auch mal gesagt. Aber ich glaube, bei Jelis habe ich es auch im Kopf. Und deswegen kann ich es mir von ihrer Seite auf jeden Fall natürlich vorstellen. Aber ich verstehe bei diesen hochfrequentierten Trash-Gesichtern nicht so, wie man die alle auf einen Haufen da reinschickt, weil Ne, also klar, weißt du ungefähr, was du zu erwarten hast. Das sind irgendwie Profis, die wissen, dass sie eine gewisse Leistung erbringen müssen. Aber so Überraschungsfaktor ist halt dann irgendwie gleich null.
Für mich ist die eigentlich relativ auserzählt. Also ich weiß nicht, was da noch großartig kommen soll. Also ich fand sie jetzt bei Kampf der Reality Stars gar nicht so unsympathisch, muss ich sagen. Aber das geht mir irgendwie ein bisschen zu Schlag auf Schlag jetzt bei ihr.
Die nächste, die habe ich gerade gemeint, als ich gesagt habe, kann ich mir eigentlich kaum vorstellen, dass André Mangold und sie zusammen gecastet würden. Und zwar Lisha soll am Start sein.
Ja, also das hat mich auch gewundert. Ich meine, mal abgesehen von der Tatsache, dass die beiden irgendwie Beef miteinander haben, wundert es mich, dass RTL nochmal auf diese Kombination setzt, nachdem sie im Sommerhaus da jetzt schon nicht ganz so gut damit gefahren sind, sage ich mal.
Also eigentlich macht es natürlich Sinn, ne? Die haben Beef, da ist irgendwie eine Vergangenheit da. Aber bei den beiden, ne, die wirklich so präsent waren in diesem Format, wo das jetzt nicht irgendwie so Nebencharaktere waren in dieser Staffel, dann ist es, finde ich, einfach so billig, jetzt diesen Konflikt nochmal irgendwie da jetzt mit reinzuziehen, der jetzt auch schon alt ist. So, für mich aufgewärmte Konflikte können sein, wenn sie so sind wie bei Mola und Michelle damals im Sommerhaus oder wenn sie so sind wie hier bei Luna und Gina Lisa bei Kampf der Reality Stars, wo man das irgendwie gar nicht so auf dem Zettel hat, dass da irgendwas war. Mhm. Aber wenn man dann irgendwie tiefer in diese Geschichte reingeht, das irgendwie schon ziemlich spannend ist,
ja.
dann bin ich dafür. Aber wenn das irgendwie seit Jahren irgendwie bei Promiflash nur hin und her geht, dann ist mir das relativ egal, muss ich sagen.
Ich meine, was kommt als nächstes, dass sie noch Eva Benedetto mit reinstecken, um das Ganze nochmal ein bisschen aufzuwirbeln. Ja. Das wäre genauso billig. Also das würde ich keiner von den Personen auch irgendwie gönnen, dass sie, wenn sie da eine Chance im Dschungel haben, dass sie sich dann noch über diesen Streit definieren, den sie irgendwie alle miteinander haben.
Wie leiten wir jetzt von billig auf Jamila Rowe über? Ich weiß nicht, auf jeden Fall ist Jamila Rowe dabei oder soll es dabei sein. Das ist ja auch eine Formulierung, die getroffen haben. Die stehen hoch im Kurs. Also das ist alles andere als eine Festlegung hier schon. Aber kann ja sein, dass die auf irgendeiner Castingliste stehen. Ich meine, sie war ja auch schon in der Dschungelshow dabei. Ja. Hat da eigentlich schon Sympathien eher gewonnen, würde ich jetzt mal sagen. Aber wenn ich eine Person aus diesem Dschungelshow-Cast dann ja gerne im Königsformat hätte, dann ja wohl eher unsere Tina York hier. Wie ist sie?
Bea. Bea Fiedler.
Genau.
Ja, aber steht die auch noch auf der Liste. wer weiß.
Ja, ich hoffe, aber irgendwie war sie ja dann im letzten Jahr so präsent als irgendwie Person, die da ständig in der Aftershow war, dass irgendwie das jetzt kaum mehr vermittelbar ist, dass sie jetzt da irgendwie am Format teilnimmt, weil es irgendwie so mehr eine Art Maskottchen des Formats wurde, als jetzt eine ernsthafte Aspirantin für eine Teilnahme.
Ja, ich habe auch das Gefühl, dass sie nach der Dschungelshow wieder so ein bisschen abgeschlossen hatte mit dem Reality-Game. Sie hat ja auch ihren Instagram-Account wieder stillgelegt und sich dann ja auch zurückgezogen, war ja auch angeblich für Promi Big Brother mal im Gespräch, hat sie wohl auch abgelehnt, wenn das stimmt, dass sie wahrscheinlich gesagt hat, nee, also mitmachen würde ich dann nicht mehr, aber so Moderation, Maskottchen, Aftershow, das würde ich machen. Aber ich würde mich natürlich freuen, sie da zu sehen. Und ich freue mich aber auch sehr auf Jamila, weil die skandalöserweise nicht gewonnen hat in der Dschungelshow, was ich nicht gut fand, denn ich mochte sie da eigentlich am liebsten. Wobei ich natürlich jetzt nicht weiß, ob das vielleicht auch an der Kombination der Leute lag, mit denen sie da zusammen war. Wenn ich mir die aktuelle Konstellation angucke, der vermeintlichen Kandidaten, weiß ich nicht, ob sie da so gut reinpasst. Aber mal schauen. Also ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn es klappt.
Es könnte ja dann sogar so kommen, dass dann nach Philipp, der ja die Dschungelshow gewonnen hat, dann Jamila eventuell gewinnt und dann wir sozusagen das Finale aus der Dschungelshow 2 Jahre in Folge als DschungelkönigInnen dann auserkoren hätten. Ja. Das wäre natürlich eine Sache, aber steht natürlich alles noch in den Sternen. Kann ich mir aber durchaus irgendwie vorstellen, dass Jamila ein Name wäre, der nochmal in den Dschungel gerne würde und die auch RTL dann gerne mal dabei hätte. Also das ist vielleicht der realistischste Name, die anderen beiden not sure. So. Okay, dann, nachdem wir jetzt wieder mal mit dem Dschungel anfangen durften, kümmern wir uns mal wieder um Leute, die vermutlich auch da gerne mal hin würden. Sie sind natürlich waschechte Reality-Stars und zwar In Love by Are You The One. Und da reden wir jetzt über die Folgen 9 und 10, die aktuellen also. Und die waren dann doch auch ganz interessant, würde ich jetzt mal sagen. Weil ne, wir hatten so ein paar Konflikte, wir hatten sogar einen Auszug. Ein freiwilligen Auszug. Von wem? Dazu kommen wir natürlich eigentlich sofort. Ne? Weil für uns natürlich der Lieblingskandidat der Staffel ist ganz klar Lukas. Also Lukas hat abgeliefert, muss man sagen. Deswegen ist er hier aber dann trotzdem überfordert nach so vielen Wochen des Entertainments einfach ausgestiegen und hat gesagt, nee, das ist mir hier zu viel Drama und jetzt bin ich raus. Aber kurz vor dieser Aufnahme, Jana, gab es irgendwie die Ankündigung, dass Lukas jetzt auspacken will. Er will sagen, wie es wirklich war, was wirklich für seinen Auszug gesorgt hat. Aber wir haben natürlich leider jetzt nicht abwarten können, bis der liebe Lukas da auspackt. Deswegen müssen wir nur mutmaßen, was denn jetzt der wahre Grund für seinen Auszug gewesen sein könnte.
Ja, also er hat bisher nur großspurig angekündigt, wie so häufig das KandidatInnen nach ähnlichen Formaten machen, dass natürlich super viel nicht gezeigt wurde und dass es nicht nur der Konflikt, den man dort in dieser Folge 9 gesehen hat, wo wir gleich wahrscheinlich auch noch drauf zu sprechen kommen werden, sondern dass das quasi nur die Spitze des Eisbergs war und dass da noch so viele andere Dinge vorgefallen sind, die nicht gezeigt wurden. Und was ich mir natürlich vorstellen kann, er hatte ja diesen Unfall in der letzten Folge. Vielleicht fühlte er sich da hinterher nicht gut behandelt. Also ich meine, es gab ja schon das ein oder andere Mal im Reality-TV-Situation, wo es zu einer Unfallsituation oder einer gefährlichen Situation für die Kandidaten kam, bei der sie sich hinterher so ein bisschen alleingelassen gefühlt haben. Vielleicht sowas in die Richtung? Hm. Ich weiß es nicht.
Ja, ich kann leider nicht die ärztliche Beurteilung hier abgeben, die man sich vielleicht erhofft von uns. Aber es ging natürlich los in diese 9. Folge mit einem Skandal. Denn Gina hat verkauft, obwohl wir in der vergangenen Woche gesagt haben, nee, die verkauft niemals. Gina hat aber verkauft. Ihr musste man es natürlich zutrauen, denn Gina lässt keine Möglichkeit vergehen, sich ein bisschen ins Rampenlicht zu schießen, muss man wirklich so sagen. Und natürlich gab es auch die Anweisung von Isabel, die ihr ganz klar gesagt hat, ich will hier nicht raus, deswegen Gina, wenn du gefragt wirst, bitte verkauf. Und natürlich hat Sophia Tomala bzw. die Redaktion diese Einladung dann dankend angenommen, hat gesagt, so Gina, was ist los? Und Gina hat tatsächlich verkauft. Ja, das hat dann, finde ich, zu wunderschönen Szenen geführt. Ja. Bei Luca und Martin vor allem, die sich dann so aus dem Nichts so völlig künstlich aufgeregt haben, nachdem die Stimmung gar nicht so überschwänglich negativ war, habe ich das Gefühl gehabt, so nachdem sie da verkauft hat. Es war eher so, okay, Gina verkauft, okay, wow, klar. Aber dann auf einmal legt da irgendwie Martin los und sagt, boah, das ist das Dümmste, ich hasse Menschen, die sowas machen. Und also Martin finde ich eben mittlerweile, nachdem ich ja bei Love Island ein ganz okayes Bild so von ihm hatte, der hat da einigermaßen Stimmung gemacht, hat die Staffel auch richtig belebt damals, aber jetzt in diesem Format irgendwie, das ist irgendwie so eine komische Life-Coach-Attitüde da auf einmal, die mir gar nicht mehr gefällt.
Nee, er ist auch in ganz merkwürdigen Situationen, reagiert er auch immer so unglaublich angefasst, wo ich immer gar nicht verstehe, wo kommt das jetzt her, ey? Wie jetzt zum Beispiel in dieser Situation oder die letzte oder vorletzte Matching Night, wo irgendwie Sophia so einen Spruch gebracht hat von wegen, ja, bist halt aktuell immer nur zweite Wahl oder sowas und er sich da furchtbar drüber aufgeregt hat, dass er jetzt hier als Lappen dargestellt wird oder so. Und ich dachte, ja, irgendwie ist das alles ganz, ganz komisch.
Ja, und dann wieder so diese Pickup-Artist-Sprüche von, ich habe aber viel zu bieten, ey, ich schaue mega gut aus und ich habe auch irgendwie, also dann ne, wie er sich da in den Wahn geredet hat und sich selbst da irgendwie so überschwänglich dann gelobt hat. Sehr, sehr merkwürdig auf jeden Fall. Aber ja, Gina verkauft und Lukas ist deswegen, also so scheint es für uns zumindest zu sein, sehr sauer und sagt dann, ich bin menschlich enttäuscht, ich bin von allen Frauen enttäuscht, hier ist keine drin, mit der ich ein Perfect Match wäre und sagt dann, dass er gehen will. Also ich bin da sehr gespannt drauf, was dieses Statement dann von ihm ergibt. Wir werden da dranbleiben und eventuell dann in der nächsten Woche darüber sprechen. Ich sag nur so, Lukas, du musst in der kommenden Woche gegen das Sommerhaus hier in diesem Podcast ankämpfen. Von daher hau alles raus, weil du hast einen schweren Stand, würde ich jetzt mal sagen, gegen die erste Woche oder die ersten Folgen vom Sommerhaus. Aber dazu dann in der kommenden Woche natürlich mehr. Erstmal weiterhin zu Are You The One. Es geht ja weiter mit, ich würde sagen, Franziska.
Perfect Match von Lukas ist ja auch noch mit ausgezogen.
Ach so, stimmt, ja klar. Das Perfect Match, genau, weil da musste natürlich dann die Hiobs-Botschaft überbracht werden einer Person, dass sie jetzt ausziehen muss, denn natürlich gibt es jetzt kein Perfect Match mehr für die andere Frau in dem Fall. Und ich würde mal sagen, sie haben maximal Glück gehabt, oder? Also, dass Lukas raus wollte und gleichzeitig auch noch sein Match jetzt nicht eine Person ist, die jetzt so unabdingbar wäre für die meisten Konflikte. Also, wenn es dann eine Ricarda rausgehen würde oder eine Selina oder eine Anna, dann hätte man vielleicht auch ein bisschen mehr Arbeit reingesteckt, den Lukas vielleicht zu überzeugen noch von vom Dableiben.
ich glaube auch, als sie dann verkündet haben, dass es tatsächlich Luisa trifft, war, glaube ich, der erste Impuls bei vielen, wer? Und und der zweite, ach so, ja, okay, die war dann auch sehr traurig, aber war ihm auch nicht großartig böse. Und Luisa hat sich auch schon bei Instagram geäußert, sie war natürlich traurig, aber sie meinte, sie hat sich da auch nicht wirklich wohl gefühlt, war nicht sie selber. Sie ist ja auch eigentlich eher eine Person, die relativ präsent ist in Formaten, und deswegen war es für mich etwas verwunderlich, dass sie ein bisschen untergegangen ist. Aber sie meinte, im nächsten Format ist sie dann wieder ganz sie selber, und sie meinte tatsächlich auch, sie hat von Anfang an eigentlich gewusst, dass Lukas wahrscheinlich ihr Perfect Match ist. Ich glaube hauptsächlich eigentlich, weil beide haben danach gepostet, wie sie zusammen Kräuterzigaretten geraucht haben. Und sie meinte so, ja, just perfect match things. Und war doch klar, dass wir deswegen perfect match sind. Und ich so, ja, genau. Ich glaube, genauso berechnet RTL das. Ja.
Ja, Hashtag 420 an der Stelle. Und Hashtag 0815 würde wahrscheinlich zu beiden besser passen. Aber das nur dazu. Also Luisa und Lukas, ein Perfect Match. Wir wünschen Ihnen natürlich alles Gute. Und hoffentlich klappt es schnell mit dem nächsten Format, Luisa. Du hast richtig bewiesen, dass du da stattfinden musst in diesem Format. Auf jeden Fall. Dann geht's weiter mit Franziska, die das Gespräch mit Kelvin sucht, nachdem er mit Carina ja rumgemacht hatte. Und sie sagt ihm nochmal, dass es voll der Upturn sei, dass sie keinen Mann wolle, wo ja schon jede zweite dran war. Und Kelvin war überrascht davon, weil er irgendwie gar nicht gewusst hat, oder ihm war das nicht bewusst, dass Franziska überhaupt Interesse an ihm hatte. Und dann hat er so nach dem Motto gesagt, ja, aber warum hast du es denn nicht früher gesagt? Dann hätte ich vielleicht nicht rumgemacht mit Selina und mit Anna ja anscheinend auch noch auf Camera, oder? Also
mit Ricarda war er im toten Winkel.
Es gab doch nochmal jetzt den Kommentar, dass auch mit Anna irgendwie geflirtet sein soll,
ach so,
oder?
Ach ja, stimmt, ich erinnere mich. Naja, ich meine, Kelvin hat sich Tipps von Mark Robin geholt, ist jetzt Meister des toten Winkels. Der hatte wahrscheinlich mit allen jetzt schon was, jetzt wo er den toten Winkel gefunden hat. Also das wundert mich nicht. Und nicht zu vergessen natürlich, dass, wie er so schön sagte, goldene Aufwachen oder Schleuder Gang mit Carina.
Dann Amadou ist nach Ginas Aktion angepisst. Er nennt es eine kopflose Aktion, auch weil sie gelacht hat, ja. Ne? Das war ja nicht nur ein ich verkaufe das, sondern ich mache mich auch lustig sozusagen ein bisschen drüber. Ich finde das alles irgendwie lustig. Darunter leidet auch seine Beziehung mit Isabel, denn Isabel und Gina sind ja dicke Freundinnen. Und Amadou sagt jetzt irgendwie, kann er sich nicht mehr vorstellen, dass es jetzt was werden könnte mit Isabel, wenn die jetzt hier nur auf Fame aus ist, wie er diese Aktion dann eben deutet. Mhm. Auch nicht wahrscheinlich zu Unrecht. Dann geht's weiter mit Selina, die auf einmal mal wieder sich einen anderen Typen gesucht hat. Ist ja ihr gutes Recht, aber nicht unserer Meinung nach, wenn es sich um Micha handelt, der hier mal wieder der Mann ist, der anscheinend hier wieder im Interesse der nächsten Frau ist, und zwar von Selina. Das hat natürlich dann bei Anna so ein bisschen Irritationen hervorgerufen, weil, obwohl ja beide in der vergangenen Woche ja gesagt hatten, okay, passt, wir gehen erstmal getrennte Wege, und dann ist Anna bei der ersten Person, die jetzt ein bisschen näher zu Micha sucht, sofort wieder so auf, ja, aber das ist doch eigentlich meiner. Und man konnte sich schon denken, dass Anna jetzt nicht so ganz glücklich war mit dieser Trennung, die beiden da vereinbart hatten, und dass es eigentlich nur Micha letztendlich geholfen hat mit seiner Herangehensweise, da mit jeder Frau gefühlt was zu haben.
Das war so ein bisschen unter dem Vorwand von, wir führen jetzt in Anführungsstrichen sowas wie eine offene Beziehung hier, und dann kann sie sich wahrscheinlich auch einreden, jetzt wo ich es ihm erlaubt habe, ist es ja okay. Ich denke mir die ganze Zeit, ich meine, wir haben ja diese ganze komische Geschichte mit Malisa im Hintergrund. Und ich frage mich die ganze Zeit, wenn man das so alles sieht, wenn Micha und Anna da irgendwie schon gefühlt Beziehungskrach haben, was haben die Malisa erzählt, als sie wieder nach Hause gekommen sind, die irgendwie darauf wartet, dass ihr Fast-Boyfriend und ihre beste Freundin ihr berichten, wie so der Dreh war? Haben die sie denn geghostet oder so?
Sorry, wir dürfen nicht drüber reden. Also ja. Die verklagen uns, wenn wir hier was
ja, erzählen. wir dürfen die auch allgemein nicht mehr sehen bis zur Ausstrahlung, wir dürfen nicht, dass Gerüchte aufkommen und wahrscheinlich das. Aber wenn man das irgendwie noch im Hinterkopf hat, ist es noch seltsamer, wenn man sich denkt, dass Anna so einen Dramafilm schiebt und man sich denkt, das ist eigentlich der Typ, wo eine deiner besten Freundinnen neulich noch gesagt hat, wir sind so gut wie zusammen. Und jetzt, wo ich mich ja so in Action erlebe, glaube ich mal Lisa, dass ehrlich gesagt auch, dass er ihr das Gefühl vermittelt hat, dass da eine Zukunft besteht zwischen den beiden. Aber das nur am Rande.
Ja, zurück zu Gina, die sich jetzt da vor die Gruppe stellt und sich entschuldigt. Sie sagt, ich entschuldige mich in meinem Namen. Und finde ich sehr schön, weil, okay. Ja. Isabel hat keine Schuld, sagt sie. Daraufhin sagt aber Isabel, also Gina hat keine Schuld, ich habe es ihr ja angeredet sozusagen und entschuldigt sich auch, es war dumm, wir haben da irgendwie nicht richtig nachgedacht, mir tut's auch leid, bla bla bla. Ja, aber was hast du jetzt gehalten von dieser ganzen Aktion der beiden? Also war das wirklich Fame-Geilheit oder war das vielleicht auch diese ehrliche Freundschaft zwischen beiden?
Mischung aus beiden vielleicht. Ich meine, man muss sagen, ich fand's lustig, weil ich meine, wir haben ja schon aus der letzten Staffel gesehen, dass eine Matchbox-Entscheidung zu verkaufen immer gutes Entertainment bietet. Dementsprechend fand ich es auch eigentlich ganz, ganz amüsant, dass Gina das gemacht hat. Die sollen sich auch eigentlich mal nicht alle so anstellen, weil ich weiß, wie viele Matchbox-Entscheidungen hatten wir jetzt? 4 oder 5? Ich glaube 4.
Ja.
Und bei allen war es so, jeder ist reingegangen und hat gesagt, oh, ich hoffe, wir sind kein Perfect Match. Jeder hat sich gefreut, dass er drinnen bleiben darf. Und genauso geht's halt auch Isabel, die gerne drin bleiben wollte. Und sieht jeder da ganz genauso. Alle wollen gerne drin bleiben und noch ein bisschen Sendezeit haben und bestimmt auch die Zeit in der Villa genießen mit viel Alkohol und Partys und guter Stimmung und einem Pool und ich weiß nicht was und einer süßen Katze. Aber du musst halt auch irgendwie ein Perfect Matches finden, damit du das Spiel gewinnen kannst. Also ich glaube, RTL hat die Gage dieses Jahr ein bisschen zu hoch angesetzt für die Kandidaten, denn so heiß wirken die alle gar nicht so darauf zu gewinnen. Deswegen ja, ich glaube, es war letztendlich eine Mischung aus, wir wollen einfach noch gerne ein bisschen Sendezeit haben. Punkt.
Sophia Tomalla hat den Auszug von Lukas zum Anlass genommen, dann noch ein paar Worte an die Gruppe zu richten. Einfach so völlig ohne, dass es eine Bewandtnis hatte und ohne, dass es irgendwie eine Auswirkung hatte. Diese Auswahl, wer danach zu dem Date darf, das kam erst später. Also sie hat dann einfach nur sich vor die Gruppe gestellt und hat halt irgendwie gesagt, ja, das war nicht emotional, eure Entscheidung an Isabel und Gina, sondern es war einfach nur ein bisschen präsig, hat sie gesagt, glaube ich, oder? Präsig?
Ja, ich glaube schon. Es war halt auch so witzig, weil der Auftritt so super dramatisch angekündigt wurde irgendwie. Es war doch irgendwie, ich glaube, so ein bisschen so, man hat ihre Beine gefilmt, wie sie energisch in die Villa stapfen und man sich dachte, oh, jetzt holt Sophia wieder das Handy raus. Aber nein, eigentlich hat sie nur gesagt, das war präsig.
Ich kann mich nur noch daran erinnern, was ich lustig fand, dass der Kernvorwurf gegen Calvin ist, dass er viel mit Frauen hat.
Ja.
Also okay. Wow.
Das und das so, bei Are You The One. Das ist ja
ein bisschen Playboy, oder? Und das war dann so ihr Spruch gegen ihn. Und erst Handjob mit Carina, dann rumknutschen mit Selina. Was ist denn eigentlich los, Calvin? Und so er so okay, also was habt ihr denn jetzt genau erwartet? Also sollte ich nicht das machen? So war das nicht das,
wofür
was
habt ihr mich gebucht?
Ganzen Gesprächen die ganze Zeit mit ihm mir gesagt hat. Also macht damit möglichst vielen Frauen rum. Also okay, das fand ich ein bisschen merkwürdig.
Und danach den Leoparden-Bademantel habe ich von der Produktion bekommen. Was wollt ihr?
Naja, danach ging es in die Highschool-Party. Gina und Micha haben sich geküsst auf einmal. Ne? Da gab es die Annäherung. Dann endlich, also Gina hat ja, eigentlich hat sie ihm die ganze Zeit eingeredet, du bist doch eigentlich interessiert an mir, aber man hat eigentlich gespürt, eigentlich ist nur sie super interessiert an ihm. Und dann hat es halt letztendlich auch dazu geführt, dass Micha dann auch sagt, okay, dann machen wir das halt auch. Also dann, wenn du so Bock hast, dann ja, greife ich da mal zu. Und dann hat er auch zugegriffen im Sprechzimmer aber, muss man sagen. Also nicht in der Öffentlichkeit, sondern im Sprechzimmer.
Nicht vor Annas Augen. Das war wahrscheinlich auch eine bewusste Entscheidung.
Ja, denn Anna ist trotz der Abmachung mit Micha ja weiterhin unglücklich, weil er plötzlich neben Selina im Bett liegt, aber Micha verspricht, wenn du wieder zurück willst, dann sag ich, Ciao Kakao.
Das hat er so oft wiederholt. Ich weiß nicht, wie oft er gesagt hat.
Ciao Kakao.
Ciao Kakao sag ich dann. Ciao Kakao. Ja. Ne? Ciao Kakao. Und ich irgendwann so, oh mein Gott, ist das ein Zungenbrecher? Was soll das?
Ja, und Anna hat ihm diese Aussage dann übel genommen, weil das ja dafür spricht, dass er mit Frauen generell schlecht umgeht. Weil wenn er jetzt einfach so Selina dann links liegen lässt, wie geht er dann irgendwann mit ihr um? Mhm. Fragt sie sich. Dann geht sie also auf Selina zu, sagt ihr von diesem Gespräch etwas, also sagt ihm das mit dem Ciao Kakao. Die Selina hat dann natürlich das ihm auch ein bisschen übel genommen und konnte aber letztendlich nicht beurteilen, ob es jetzt stimmt oder nicht, weil sie natürlich auch der Anna unterstellt, dass sie da irgendwelche Feuer im Eisen hat und deswegen nicht so ganz objektiv ist, was bestimmt auch stimmt. Aber in dem Fall hatte sie ja recht, das haben wir ja gesehen. Mhm. Und ja, Selina konfrontiert ihn dann, sagt dann irgendwie, ja, warum hast du es gemacht und sei doch einfach ehrlich. Aber der letzte Satz, den sie dann trotzdem sagt in diesem O-Ton, ist einfach, ja, aber ich finde Michael jetzt irgendwie trotzdem noch total sexy. Also,
ich glaube, die weiß, ich glaube, die Wahrheit ist, sie weiß, dass es ein Lappen ist, aber findet den halt hot und denkt sich, ja, ist egal, machen wir halt rum. Ich weiß, dass ich den zu Hause nicht heiraten werde und wir auch keine Beziehung anfangen. Aber ich nehme das halt hier mit, wenn sich die Gelegenheit bietet, was ja auch völlig okay ist. Aber es war trotzdem irgendwie eine witzige Situation.
Franziska will auch langsam ihren Spaß haben, ne, weil sie sich jetzt doch weiter an Kelvin ranmacht. Und ja, dann im Daybed kam es tatsächlich zum Kuss und zwar zum recht intensiven Kuss. Und Kelvin hat fast ein bisschen Angst, hat man das Gefühl, ne, irgendwie mit ihr was anzufangen, weil dann doch, ich komme wieder zu meiner Kelvin-Verherrlichung, würde dann Selma wahrscheinlich sagen, wenn ich die letzte Woche nochmal drüber nachdenke, dass er dann doch ein einigermaßen gutes Herz hat, dass er das schon sieht. Also, dass sie jetzt vielleicht nicht so eine ist, mit der er sonst so verkehrt, sage ich jetzt mal. Und deswegen tut er sich da vielleicht sogar ehrlich ein bisschen schwer mit dem Gefühl, dass vielleicht muss ich sie dann doch irgendwann enttäuschen.
Ja, also dieses ganze Heiligenschein-Gerede finde ich nach wie vor alles sehr, sehr unangenehm und das Ganze. Aber jetzt mal abgesehen davon, glaube ich, im Kern, was er damit sagen möchte, ist eigentlich das, was du eben auch schon gesagt hast, dass er weiß, die ist halt keine Selina, die dann da sitzt und obwohl sie vorher noch nie ein Wort miteinander gewechselt haben, haben sie halt Bock auf Knutschen und dann knutschen sie halt und dann ist auch gut und das ist abgehakt. Aber das ist halt bei einer Franzi eher bisschen Bedeutung haben muss. Und das glaube ich ihr auch, dass sie halt tatsächlich da ist und denkt, vielleicht finde ich hier tatsächlich meinen Traummann oder zumindest einen neuen Partner und da so ein bisschen die Hoffnung hat. Und Kelvin weiß aber halt auch, dass er Kelvin Klein ist und dass er vielleicht nicht unbedingt der Richtige für sie ist.
Ja, aber er nimmt es dann trotzdem mit. Man kann sie mir dann auch nicht verübeln, weil sie wirft sich ihm ja wirklich da um den Hals und mein Gott, er hätte aktiv weggehen müssen und das kann man von Kelvin jetzt nun wirklich nicht erwarten.
Nee, also was soll er machen? Sich aus dem Daybed rollen, also ist schon eine schwierige Situation. Aber ich meine, sie hat dann ja auch gleich relativ kurz danach abgebrochen und meinte, oh, ich kann nicht mehr mit den Kameras. Und das kann ich auch sehr gut nachvollziehen, dass sie das nicht kann und möchte.
Der Streit der Woche bei Maurice und Ricarda war relativ unübersichtlich, weil ich ihn nicht ganz verstanden habe, ehrlich gesagt. Das wurde auch nur ganz schlecht irgendwie aufgelöst. Es war so eine Situation von wegen, wer schläft neben wem. Mhm. Wir müssen aber sagen, die Hochrechnung unseres lieben Hörers Fabacious beträgt aktuell eine Wahrscheinlichkeit von 93,33% für ein Perfect Match zwischen Maurice und Ricarda.
Ich glaube das ehrlich gesagt auch mittlerweile.
Ja, also ich meine, das ist ja fast schon safe laut seinen Berechnungen. Also ich weiß auch nicht, wie er das hier berechnet, dass es wirklich so hoch ist, weil so oft standen sie ja dann wahrscheinlich auch noch gar nicht zusammen. Aber das ist eine hohe Prozentzahl hier auf jeden Fall. Also Fernsehen für alle projects that hier Ricarda und Maurice sind ein Perfect Match, muss man einfach mal sagen. Ja. Außerdem Amadou und Cecilia aktuell bei 68,67%.
Ist auch ordentlich, ja.
Das ist auch nicht schlecht, genau. Mhm. Und danach geht es schon wirklich deutlich runter. Also ich glaube 36,33% bei Anna und Micha, genau. Das ist das nächste Wahrscheinliche. Mal wieder danke an Fabacious für seine aktuelle Hochrechnung.
Ja, danke, sehr spannend. Bin gespannt, ob das nachher zutrifft. Amadou und Cecilia und Ricarda und Maurice könnte ich mir tatsächlich sehr gut vorstellen.
Standen ja, glaube ich, auch in der ersten Matching Night zusammen, wo es ja drei Lichter gab.
Ja.
Und Deswegen möglich. Naja, wir sollten noch abschließend über den neuen Mann reden, der hier eingezogen
unbedingt,
ist.
Unbedingt, unbedingt müssen wir über ihn reden.
Ja, Felix. Erinnere mich nochmal, wofür Felix damals bei Temptation Island VIP, war das VIP? Ich glaube schon,
nee,
oder?
Nee, war die Staffel, mit die Marrow toter Winkel Staffel war so. Das mit Felix. Und ich fand, er ist eigentlich der einzige von den männlichen Verführern gewesen, der irgendwie so ein bisschen in Erinnerung geblieben ist. Er war ein ganz, ganz so ein lustiger, lockerer Typ, hing immer mit diesem Johnny zusammen. Die beiden waren so ein bisschen so Bros for Life, so ein ganz amüsantes Duo.
Ja,
und er war
stimmt.
immer, und er war halt immer der, dem die Frauen so ihr Herz ausgeschüttet haben. Oder hat den Abdu-Rap gemacht.
Ja, genau, aber deswegen erinnere ich mich auch nicht an ihn, weil er einfach ein anderer Mensch war. Also
ja,
es war einfach eine komplett andere Person. So.
Was ist mit ihm in der Zwischenzeit passiert? Also es ist A, die ganze Sprache, er hat irgendwie verlernt zu sprechen. Also alle, die drei Wörter, die er noch kennt, sind irgendwie Digger,
Brudi.
Bro, ja, Brudi, und feier
Sex.
Ich und so, ja, Sex, also das war auch, was ist das? Ich meine, er hat sich ja quasi gefühlt vorgestellt, hallo, mein Name ist Felix.
Und ich mag Sex.
Felix, ja, Felix mit X. X kommt ja auch in Sex vor. Übrigens, wollen wir über Sex sprechen? Ja, wie steht ihr zu Sex? Ich mag gerne Sex, viel Sex, außergewöhnlichen Sex. Sex feiere ich total. Wie steht's da mit euch aus? Du magst auch Sex? Boah, feiere ich, krass. Also das ist doch nicht normal.
Wir sind Aufziehrädchen hinten auf dem Rücken und das aber nicht mehr ausging. Also dann hat man ihm da ja auch dann irgendwie Ricarda, Franziska, Gina, Zoe war auch noch so random dabei.
Ja, Carina
da hingesetzt und die mussten ihm dann irgendwie da Rechenschaft ablegen, was sie jetzt zu Sex sagen. Und dann hat sich da auch so ein Wettkampf entwickelt, wer findet Sex noch geiler?
Oh,
also
das
jetzt
war ja
Gina
ja.
oder Ricarda, die haben sich da richtig gebettelt. Und haben da, also Sex finde ich schon richtig, also Sex ist das Wichtigste. Also Sex ist wirklich jeden Tag, also wenn Ricarda hat es gesagt, ne, wenn sie sich einen perfekten Tag vorstellen müsste, dann ist es Lieferando, dann Film und dann Sex.
Gina liebt das ja sowieso überall zu erwähnen, dass sie gut im Bett ist und dass sie gerne viel Sex hat. Das ist ja Ginas Trademark und die war ja auch gleich on fire und meinte ja so, wenn ich Bock hab, dann
wenn ich
piep
will, dann
ich
ficke
los.
Ich.
Ja, genau. Oh Gott, war das auch der Spruch dieser Staffel mit Fick nicht mit dem Ficker? War das Are You the One oder war das Ex on the Beach? Ich weiß es nicht, aber dieses Wort höre ich in letzter Zeit echt zu oft auf RTL Plus. Also das und rumlecken. Beide zwei Wörter, die ich, sobald diese Formate zu Ende sind, jetzt erstmal ein Jahr nicht mehr hören möchte. Danke.
Mein Lieblingswort dieser ganzen Sequenz war, als Felix dann die Mundhygiene der Frauen testen wollte. Und einfach mal seinen Lappen da in die Münder geschoben hat. Und
herzlich willkommen in der Herpes-Gang. Felix.
Ja, genau. Also dann Gina geküsst hat, dann aber auch Ricarda gesagt hat, ja, aber dann will ich aber auch gerne kurz mal klar und dann
Carina. Die saß so, als hätte ich eigentlich gar keinen Bock mehr gehabt. Aber
war sie komplett abgewendet schon.
Ja.
Und dann auf einmal, gut, dann muss ich natürlich jetzt auch und dann auch nochmal reingeschleimt und das war dann schon ein Date, was auf jeden Fall im Kopf bleibt, weil Felix dann auch wirklich auf 180 dann auch in das Haus danach reingeht und wirklich auf dem Tisch steht, also wirklich buchstäblich auf dem Tisch steht, dann irgendwie Kevin um den Hals fällt und dann finden die Ersten ihn schon so mega weird. So Selina fand ich eigentlich ganz geil, so die irgendwie so gar nicht zurecht kam mit ihm und die anderen haben ihn eigentlich ganz gut abgefeiert.
Ja, es war echt so, als hätte man ihn irgendwie so vor der Show so einmal aufgezogen und jetzt piest er da durch ohne Ende. Ich fand's aber auch, er kannte Gina ja schon von vorher vom Feiern und das fand ich auch super lustig, als sie da angekommen sind zum Date und sie sieht ihn und so, nee, das glaube ich ja jetzt nicht, du hier. Und die anderen so, Gina, wer ist das? Das glaube ich ja nicht, du hier. Und die anderen, Gina, wer ist das? Nee, und ich dachte die ganze Zeit, die hat den Namen von dem 100%ig vergessen, oder? Also, immer nur die anderen so, Tina, wer ist denn das jetzt? Und sie so, also du, dass der hier
das
ist. Also hätte ich nie gedacht, das gibt's nicht. Verrückt, crazy.
Was war das noch für ein Format bei dir? Ja, stimmt. Ach so, das stimmt, Temptation Island, ne? Mhm. Ja, okay.
Ja, also gesucht und gefunden, die beiden. Wo wir bei seinem Perfect Match sind. Wir hatten ja am Ende noch Matchbox-Entscheidung mit den drei Damen, mit denen er auch beim Date war. Und da, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, ich habe das auch erst überhört, aber das ist ja ein Riesenthema irgendwie in den sozialen Netzwerken, die große Diskussion. Was hat Ricarda da im Gespräch mit Sophia Tomalla gesagt? Hattest du das mitbekommen?
In welchem Gespräch?
Sophia Tomalla kam ja am Ende rein, um zu verkünden, wer in die Matchbox geht. Und dann hat sie ja Ricarda irgendwie noch drauf angesprochen, so, ja, du hast ihn ja auch geküsst, ne? Irgendwie sowas. Und Ricarda sagte dann, ja, aber dafür habe ich ja auch mein iPhone bekommen.
Was?
Ja, und ich habe mir das
jetzt nicht gehört.
Und das haben sich jetzt auf Instagram wird in den Kommentaren heiß diskutiert, weil die eine Hälfte sagt, nee, sie hat gesagt, dafür habe ich meinen Alkohol bekommen. Aber ich habe mir diese Stelle jetzt,
das
also
ist
zu,
auch schön.
Ich habe mir diese Stelle jetzt.
Es mangelt ja an Alkohol, ja. Ne? Das muss man sagen. Also
da,
Sinn ergeben.
Da haben sie auch gesagt, willst du vielleicht mal Felix küssen? Oh nee, hier ein bisschen Alkohol. Oh ja, jetzt schon. Also,
was?
Ich habe mir diese Stelle jetzt als Vorbereitung noch mehrfach angehört und ich höre da eindeutig ein laut. Also das muss iPhone gewesen sein, was sie gesagt hat. Halt auch, weil sie ja vorher sie hat sich ja so übertrieben geräuspert, so mein iPhone.
Ein Eisprung, kann es Eisprung sein?
Ja,
oder kann es irgendwie.
Also ich habe einen laut, aber vielleicht hat sie auch einen Sprachfehler. Wer weiß.
Ja.
Also ich habe auch iPhone verstanden, vielleicht hat sie auch, aber sie hat halt so gesagt, dafür habe ich ja mein Räusper bekommen. Und es klang wie iPhone. Das war nur so, Sophia Tomalla hat so eine Millisekunde ein bisschen irritiert geguckt, aber sie hat auch
das
nichts weiter
bei,
dazu gesagt.
Hier, das ist wie bei Harry Potter in Teil 6, wo dann irgendwie Slughorns Memory so bearbeitet wird von Lord Voldemort. Oder nee, von Slughorn, ne?
Ja.
Der dann irgendwie das so bearbeitet, dass man das nicht versteht, was er genau sagt. Und das hat jetzt RTL auch gemacht, dass sie so diese Tonspur so ein bisschen so verkritzelt haben, dass man das nicht genau hört. Aber hätten sie es auch rausschneiden können, ne? Also
ja, ich weiß auch nicht, warum sie das jetzt drin gelassen haben, weil jetzt diskutiert ganz Instagram, haben sie Ricarda überredet, mit Felix zu knutschen und mir dafür angeboten, sie darf mal kurz ihr iPhone wieder haben und zu Hause anrufen.
Lieblingsgeschichte.
Und ich denke mir so, also das wäre, warum haben sie das überhaupt drin gelassen? Also ich meine, ich habe extra noch geguckt, ob die vielleicht ein Getränk getrunken haben, das irgendwie so ähnlich heißt wie iPhone oder sowas. Vielleicht hat sie Aperol ganz komisch ausgesprochen, Aperol oder so.
Ja.
Aber nein, ich kann nur sagen, bitte hört es euch an und sagt uns Bescheid, was ihr raushört, weil falls RTL das nicht rausschneidet, jetzt, wo alle darüber diskutieren. Aber
liebe
ich bin
Lippenleser,
auch, ja.
Setzen Sie sich bitte an diese Folge
I'm
the One und sagen Sie uns, was da passiert ist. Also wir brauchen Ihre Hilfe.
Ja, weil das lässt mich nicht mehr schlafen. Also es macht mich fertig. Und vor allen Dingen, das ist wie mit diesem blauen und goldenen Kleid damals. Da kommen Leute, die mit fester Überzeugung sagen, hey, sie hat Alkohol gesagt. Und andere sagen, in Alkohol ist aber doch kein Laut wie ein in einem iPhone. Und andere sagen, nee, aber sie hat Alkohol gesagt. Ich habe gehört, wie Ricarda spricht. Ich habe das analysiert. Und ich denke, ich höre mir das an. Also ich höre nur iPhone. Und was die ganze Sache irgendwie noch skurriler machen würde, ehrlich gesagt.
Ja, ich finde auch das Bild sehr schön von dir, wie du da vorm Laptop hängst, wirklich mit den Ohren so wirklich am Lautsprecher, wie bei The Masked Singer, so ähnlich. Ne?
Genau, so habe ich
mich
gefühlt.
Ja, am Ende werden wir dabei rauskommen, dass vermutlich Martina Hill unter Ricarda steckt. Und deswegen würde ich sagen, belassen wir es dabei. Und wie gesagt, der Aufruf an euch, setzt euch ran und sagt uns, was da gesagt wurde. Ist es das blaue Kleid oder ist es das weiße Kleid? Sagt da jetzt jemand Eisprung oder iPhone oder Alkohol? All das interessiert uns auf jeden Fall und die Auswertung dann in der nächsten Woche. Sehr schön. Dann bleiben wir bei RTL. Natürlich Sommerhaus in der kommenden Woche. Da werden wir auf jeden Fall drauf eingehen. Wir freuen uns schon alle sehr. Weniger, würde ich jetzt mal sagen, ist die Freude bezüglich DSDS, beziehungsweise was man da so hört von der Jury, ne? Also Dieter Bohlen ist ja zurück, dann Pietro Lombardi und dann war ja auch schon bekannt, dass Verhandlungen geführt werden mit Shirin David. Die sind aber laut Dieter Bohlen gescheitert. Das liegt nicht an RTL, es liegt nicht an Shirin David, es liegt einfach nur daran, dass man sich nicht einig wurde, hat er dann in Dieters Tagesschau verkündet.
Ja, aber da hat Shirin David ja was anderes gesagt, ne?
Oh, jetzt. Was kam da raus?
Shirin David hat einen Nachrichtenverlauf bei Instagram gepostet, wo ihr sagen muss, finde ich
fair. Das war
ja
überhaupt
ein bisschen unnötig.
Stimmt, das war Anlass des Ganzen, warum sich der Bund überhaupt geäußert hat. Und er hat gesagt, ja, aber liebe Shirin, das ist aber nicht wie eine Eisprinzessin oder was sagt sie zu sich, Eiskönigin irgendwie macht. Ne, das macht man eigentlich nicht. Aber es ist irgendwie alles gut. Die Verhandlungen sind fair geführt worden. Man konnte sich halt nicht einigen. Das war Dieters Tagesschau.
Er hat ja in der Nachricht geschrieben, ich hätte es gerne mit dir gemacht, aber nicht zu deinen Forderungen. Also so dargestellt, als hätte sie irgendwie krasse Sachen gefordert. Ich weiß nicht, Nenas Mondwasser in der Garderobe oder so. Und sie hat ja gesagt, dass sie an sich Lust hätte, aber nicht in einer Jury, die mit irgendwie 4 weißen Personen besetzt ist, sondern dass sie gerne diversere Jury gehabt hätte.
Aber Pietro ist doch Italiener, also ich meine.
Ja. Also wirklich, vor allem hätte Dieter Bohlen.
Dieter Bohlen ist so braun, also ja. Ich meine.
Also Dieter Bohlen, ich habe die ganze Zeit gedacht, der holt doch jetzt bestimmt seine Best Buddies Pietro und Bruce in die Jury, aber nein, das wäre ja immer noch was gewesen. Aber nee, sie sagte, sie hätte es gern gemacht, aber sie findet im Jahr 2022 respektive 2023 sollte die Jury diverser sein bei so einem Casting-Format.
Die dritte Jury Mitgliedsperson, um diesen Fall nicht zu ändern, ist Leonie, 25 erst, ne? Und zum ersten Mal natürlich in der Jury dabei. Man fragt sich wirklich, warum machst du das? Also es läuft doch einigermaßen gut gerade. Warum musst du jetzt in die DSDS-Jury? Was ist da los? Was ist das für Berater? Also ich meine, das muss ja eine Unsumme an Geld sein, die da geboten wurde, dass man das irgendwie mit sich machen lässt. Jetzt in die finale Staffel, wo irgendwie du neben Dieter Bohlen sitzt und Pietro Lombardi, die sich die ganze gegenseitig abfeiern und dann setzt du dich da als 25-Jähriger irgendwie dazu. Du weißt, du hast nichts zu melden gegenüber den beiden und irgendwie, why? Also ich verstehe es gar nicht.
Nee, also ich meine, dass sie eine junge Sängerin, die gerade beliebt ist, beim Publikum mit dazu holen, verstehe ich total den Move, aber ich weiß auch nicht, vielleicht ist es bei ihr so ein Nostalgie-Ding, so nach dem Motto, ich habe früher als Kind immer DSDS geguckt und habe immer davon geträumt, dass ich mal da... War die nicht auch in so einer Castingshow, wo sie gewonnen hat?
Bei also, The Voice? War die nicht bei The Voice?
Nee, ich glaube, das war irgend so ein Flop-Ding, wo sie war. Dieses, also irgendwas, was, glaube ich, für komplett unterm Radar lief und der Erfolg kam dann auch erst irgendwie später, glaube ich. Ah. Jetzt darf sie Kandidaten bewerten, wie zum Beispiel Jill Lange von Ex on the Beach, die bei DSDS dabei ist dieses Jahr.
What?
Ja. Und sie ist, man munkelt, sie ist mindestens eine Runde weitergekommen. Allerdings
ja, natürlich.
Sind wir auch momentan, die Jury ist ja offensichtlich noch nicht komplett, also sind die wahrscheinlich noch in den Vorcastings. Das heißt, sie hat es wahrscheinlich nicht nach Mallorca geschafft, sondern nur ins Jurycasting, nehme ich mal an.
Okay, sehr gut, dann wissen wir das schon. Was wir nicht wissen ist, wer der vierte Juror oder die vierte Jurorin wird. Aus Dieters Tagesschau konnte man raushören, dass es ein Mann wird und dass es eine kontroverse Besetzung sein soll. Also das konnte ich da so raushören, aber mal gucken, wer das dann sein wird.
Ich dachte, Katja Krasavice stünde ganz heiß im Kurs oder ist das schon wieder abgesagt?
Habe ich auch mal gehört, aber jetzt noch nicht so ein seriöses Gerücht, glaube ich, an der Stelle. Aber durchaus möglich, ne?
Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie die Zeit dafür hat.
Die hat aber doch auch mit Bohlen auch schon mal was gedreht oder sowas, ne?
Die hat einen Song mit Pietro. Also eigentlich wird sie perfekt passen. Stimmt. Sie hat doch so einen Modern Talking Cover mit Pietro aufgenommen, wo Dieter im Video die beiden als Brautpaar traut oder irgendwie sowas. Stimmt, irgend sowas Fiebertraummäßiges war das. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob das echt ist oder ob ich mir das ausgedacht habe, aber ich glaube, es ist echt.
Ich erinnere mich auch daran. Also wenn, dann hätten wir dieselbe Wahnvorstellung anscheinend. Aber ja, das wird die DSDS-Jury, ich meine, irgendwo auch. Also man will dann auch vielleicht, dass DSDS in der letzten Staffel nochmal so richtig DSDS-Gas gibt. Ne? Also mit so wirklich den größten Hohlbratzen Deutschlands, die auch noch in der Jury sitzen. Die nicht nur teilnehmen, sondern die wirklich auch in der Jury sitzen. Aber ja, das wird DSDS 2023. Ja, jetzt ein zurückkehrendes Format in Sat 1. Und zwar Kannste Kanzler war ja im vergangenen Jahr das Format zur Bundestagswahl von Sat 1, wo Olaf Scholz, Annalena Baerbock und wer noch? Hier Armin Laschet natürlich.
Armin Laschet, schon mal wieder vergessen, dass der auch mal Kanzlerkandidat war.
Genau, die mussten vor eine Schulklasse treten und da irgendwie Fragen beantworten. Nein, das war nicht das Late-Night-Berlin-Kinderinterview, sondern ein anderes Kinderinterviewformat. Und das wird jetzt nochmal aufgelebt und zwar Kannst du regieren, heißt das jetzt. Am 22. September 20:15 läuft das und es werden wieder dabei sein Olaf Scholz und Annalena Baerbock. Olaf Scholz sogar im Kanzleramt, nicht im Schulzimmer, sondern im Kanzleramt. Und der dritte, der neue, der jetzt hier dabei ist, ist natürlich der einzig wahre Karl Lauterbach, der vor die Klasse treten wird.
Der freut sich mal wieder, ein TV-Format mitzunehmen.
Weißt du, wer sich auch freut, mal wieder ein TV-Format mitzunehmen? Luke Mockridge.
Ja.
Er ist zurück.
Ja,
hast
stimmt.
Hast du gelesen?
Ja, ich habe es gelesen, natürlich nicht ohne die Randnotiz von Sat1, aber weitere Formate mit ihm planen wir aktuell nicht.
Genau. Ja, also es geht um das Format, was Anfang 2023 läuft, was jetzt aber Ende Oktober aufgezeichnet wird in Köln. Da haben wir auch mal schon drüber geredet, und zwar die besten Comedians Deutschlands, was ja der Nachfolger ist des Comedy-Preis. Mhm. Und ja, jetzt wurde hier quasi das so begründet damit, dass natürlich Luke Mockridge dabei sein muss, denn er ist natürlich einer der besten Comedians Deutschlands und deswegen führt gar kein Weg an ihm vorbei. Trotz der Vorwürfe sexualisierter Gewalt gegen seine Ex-Freundin, die Staatsanwaltschaft hat das Ermittlungsverfahren wegen eines nicht hinreichenden Tatsverdachts natürlich mittlerweile eingestellt, ist ja auch bekannt, muss man dazu sagen. Trotzdem natürlich ein durchaus kontroverses Thema hier, was ich aber mal ansprechen wollte, denn man kann sich vielleicht darauf einstellen, dass das so, ja, ein Mini-Comeback ist, man tastet sich so ran, was ist wieder möglich, wird es einen Aufschrei geben, wenn das dann ausgestrahlt wird, oder ist es dann den Leuten schon wieder egal, 2023, also 2 Jahre dann, nachdem er seinen letzten TV-Auftritt hatte, im Frühjahr 2021. Wesentlich freudiger ist die Ankündigung von RTL 2, dass sie ja eine Doku-Soap machen mit Narumol und Josef, das war ja schon länger bekannt. Und zwar war mir aber nicht bekannt, dass es um eine Hochzeit geht. Die beiden geben sich nämlich ein zweites Mal das Ja-Wort. Und da werde ich natürlich hellhörig als großer Fan von Hubert und Matthias, die Hochzeit. Geht's jetzt in Narumol und Josef, unsere Geschichte geht weiter, heißt es ja. Mhm. Und das läuft ab 28. September mittwochs bei RTL 2. Und es ist bekannt, dass diesmal nicht in Thailand geheiratet wird, sondern auf dem Bauernhof in Oberbayern. Das Ganze soll aber trotzdem auf traditionell thailändische Art und Weise zelebriert werden. Also hier diese Culture-Clash-Komödie kann man schon kommen sehen, dass Thailand nach, weiß ich nicht, Oberammergau irgendwie da verfrachtet wird. Es ist auch bekannt, dass Narumols Vater wohl sehr großer Verfechter ist, davon das sehr traditionell zu machen. Vielleicht gibt es da auch den einen oder anderen Konflikt. Und RTL 2 hat auch schon angekündigt, dass es emotionale Rückschläge geben wird. Also auch Drama soll durchaus dabei sein. Und ja, ich bin dabei. So, das ist gar keine Frage. Hochzeitsdokus mit Reality-Stars, das ist auf jeden Fall exactly my cup of tea. Deswegen, ja, ich bin auf Start.
Ja, klingt gut. Da schaue ich mal rein.
Ob dieses Format letztendlich das Zeug hat für den Fernsehpreis 2023, das ist die Frage. Jetzt haben wir aber erstmal über die Nominierungen für den Deutschen Fernsehpreis 2022 zu reden. Und glücklicherweise haben wir auch eure Einschätzung, denn ihr konntet abstimmen bei Fernsehen für alle, Instagram, @fernsehenfuralle. Passenderweise, da habe ich mir mal die Mühe gemacht und sämtliche interessanten Kategorien euch zur Abstimmung gegeben. Und deswegen gehen wir jetzt mal ausgehend davon ein bisschen durch die Kategorien durch. Uns interessieren natürlich vor allem die Nominierungen im Bereich Unterhaltung. Und da fangen wir jetzt auch mal an mit der Kategorie Beste Unterhaltung Show. Da sind nämlich nominiert Giovanni Zarella mit der Giovanni Zarella Show natürlich. Dann Viva la Diva. Überraschenderweise haben wir letztens darüber gesprochen. Und Wer stiehlt mir die Show? Und ihr zu Hause sagt mit 89%iger Wahrscheinlichkeit, also ne, ihr habt ja abgestimmt, für wen ihr abstimmen würdet. Das ist jetzt nicht notwendigerweise eine Entscheidung, was am wahrscheinlichsten ist. Aber ihr sagt, Wer stiehlt mir die Show sollte hier als Gewinner davongehen. Stimmst du dazu?
Ja, ich habe auch dafür abgestimmt. Ich habe das verfälscht mit Absicht mit all meinen Fake-Accounts. Nee, aber das finde ich aus dieser Auswahl auf jeden Fall das Format, das für mich den Preis am ehesten verdient hätte. Und kann ich mir auch gut vorstellen, dass es vielleicht klappt.
32 zu 32 zu 35 war das Ergebnis in der nächsten Kategorie. Beste Comedy-Late-Night. Caroline Kebekus Show, LOL, Last One Laughing und ZDF Magazin Royal. Das hatte letztlich auch ja den kleinen Vorteil mit 35%, dass am Ende für euch der Sieger hier ist in dieser Kategorie. Ich würde mal sagen, dass das eher unwahrscheinlich ist, weil ich glaube, also irgendwie habe ich das Gefühl, die Böhmermann-Shows sind nicht so Awards-Darlinge. Mhm. Die werden gern nominiert, aber gewinnen dann irgendwie nicht so, weil ich glaube irgendwie die BTF nicht so integriert ist in diesem Fernsehgeschäft. Ich weiß auch nicht, die ist ein bisschen Außenseiter. Ja. Und Böhmermann hat sowieso gar keinen Bock auf diese ganzen Sachen. Nee. Von daher, ich tippe irgendwie auf die Caroline Kebekus Show.
Ja, das hatte ich, ich glaube, dafür habe ich auch abgestimmt. LOL könnte ich mir auch ganz gut vorstellen, eigentlich, auch dass sie vielleicht sagen, so jetzt nochmal um Mirko Nonchef vielleicht zu gedenken, dass es quasi für ihn in Ehren ist. Und ich glaube, da gibt es wahrscheinlich auch dann sehr emotionale Laudatius. Ich kann mir auch vorstellen, dass das ein Grund ist, warum nichts mit Böhmermann gewinnt, weil sie Angst haben, was er nachher für eine Laudatio hält.
Wenn
Aber
er überhaupt eine hält, ne, weil er
wenn er
ja gar
eine
nicht zu
hält,
solchen
ja.
Veranstaltungen meistens erscheint. Ich glaube, beim letzten Mal Fernsehpreis war er dabei. Das war ja auch eine ganz ordentliche Veranstaltung, muss man sagen. Damals
Ja, das
diese
hat
Außenpreis, das war
genau.
ganz, ganz cool eigentlich.
Stimmt, das habe ich auch ganz positiv in Erinnerung. Ich weiß aber nicht mehr, ob er dabei war, aber ich glaube auch, dass es eher in Richtung Caroline Kebekus oder halt Kopf an Kopf rennen vielleicht mit LOL wird und das dann quasi so ein bisschen der Mirko Nonchef-Gedenkpreis wird.
Nächste Kategorie: Bestes Factual Entertainment. Angetreten sind Don't Stop the Music, Heraue reist, So schmeckt die Welt und Kitchen Impossible. Das ist schon eine relativ kuriose Auswahl, weil man ja weiß, ich glaube, man weiß, dass Magenta auch irgendwie tief drin steckt, beziehungsweise die haben halt auch diverse Plätze in der Jury und deswegen werden diese Magenta-Formate gerne mal da irgendwie so reinbuxiert in diese Auswahl. Und herausreißt, also weiß nicht, wie viele Leute das letztendlich gesehen haben, kann ja furchtbar gut sein. Hier von euch sagen es 83% Kitchen Impossible.
Ich glaube, das ist auch das zugänglichste Format. Und würde ich jetzt auch mal sagen. Und ja, ich denke mir, es ist schade. Manchmal gibt es bei Magenta TV irgendwie echt Sachen, die ganz interessant klingen. Aber es hat halt niemand Magenta TV. Ich glaube, nicht mal Farah Yardim und Christian Ulm haben Magenta TV. Niemand kennt die Sachen, die da laufen. Aber ja, wäre witzig, wenn jetzt ausgerechnet das Magenta TV-Format bei dieser Konkurrenz vor allem gewinnt.
Dann fast für uns wahrscheinlich die interessanteste Kategorie. Letztes Mal hat Princess Charming gewonnen, jetzt gar nicht nominiert. In der Kategorie Beste Unterhaltung Reality. Da sind nominiert. Ich bin als Star, holt mich hier raus. Der Kampf der Reality Stars und Stadt, Land, Liebe oder Stadt plus Land ist gleich Liebe, was ich eine sehr schöne Auswahl auch finde, weil
Ja,
also ein Irrläufer ist gesucht. Finden Sie ihn raus.
ja, ist das schon so, ist das schon das Spiel, was du für später vorbereitet hast? Ich muss sagen, wer passt nicht in die Auswahl? Was hast du erfunden?
Ja,
Ich
what's wrong?
glaube, ja.
Aber ich finde es auch schön, dass mit 1% dann doch noch der Produzent von Stadt, Land, Liebe hier auch noch reingeschneit ist in der Abstimmung bei Fernsehen für alle Instagram. Aber finde ich ein bisschen überraschend, das Dschungelcamp mit 53% vor dem Kampf der Reality Stars, weil ich glaube ich anders entscheiden würde. Ich würde glaube ich für den Kampf der Reality Stars abstimmen, auch wenn der Dschungel eine schöne Staffel hatte, die natürlich eine Jubiläumsstaffel war, die auch in Südafrika war, die uns viel Spaß gemacht hat. Aber für mich, Kampf der Reality Stars ist für mich wahrscheinlich gerade das führende Reality-Format in diesem Jahr. Glaube ich fast auf Platz 1 gerade. Wir erinnern uns an die Folgen mit Jan Like und so weiter. Das war schon ziemlich geil. Und deswegen hätte ich wahrscheinlich eher zum Kampf der Reality Stars tendiert.
Ich bleibe eher beim Dschungelcamp, weil Kampf der Reality Stars ist bei mir persönlich halt immer das Ding, dass ich die letzten Folgen meistens verzichtbar finde, sage ich mal. Und natürlich kommt noch hinzu, letzte Staffel mit Daniel Hartwig im Dschungelcamp, dass das vielleicht
Ja.
noch so ein Abschiedspreis werden könnte, weil
Da sagst du
manchmal spielt
was.
das ja auch noch so mit und fände ich auch einen ganz schönen Abschluss für den lieben Daniel.
Er ist nicht nominiert in der besten Einzelleistung Moderation, was man auch hätte decken können, ne? Da, also
Ja,
Let's
hätte man noch
Dance
machen
oder
können. Ja.
Lego Masters oder was weiß ich, für was er da
Ja,
alles in Frage kommt.
stimmt. Naja, Let's Dance hat man ja immer noch die Vicky und Dschungelcamp, die Sonja und ich
Ja.
meine, ja, das war dann wahrscheinlich wäre ein bisschen gemein gewesen, nachdem Viktoria Swarovski ja eh immer ganz schön auf den Deckel bekommt, wenn man dann sagt, die beste Einzelleistung
Ja.
Moderation geht an Daniel Hartwig. Aber naja.
Ja, stattdessen nominiert Sebastian Puffpaff, TV Total, Colleen Ullmann Fernandes für Stadt, Land, Liebe und Giovanni Zarella für die Giovanni Zarella Show. Ich habe abgestimmt für den Letztplatzierten und zwar für Giovanni Zarella. Tatsächlich, weil ich jetzt nicht die Show an sich so geil finde, aber ich finde, er ist ein unlikely pick für diesen Moderatorposten und er macht es, finde ich, sehr gut. Er macht genau das, was er soll. Er ist der genau Richtige für mich für diese Art von Show. Und deswegen finde ich perfect fit. Ich bin kein großer mittlerweile TV Total Puff-Puff-Fan mehr. Ich war da ganz optimistisch nach der ersten Show, aber es hat bei mir ziemlich rapide abgenommen.
Dito.
Deswegen, ja, Colleen habe ich nicht gesehen in der Stadtlandliebe. Ich habe Stadtlandliebe nicht gesehen, von daher kann ich da auch nicht dafür abstimmen dann letztendlich.
Für anscheinend mich, Giovanni ist das Zahler. Ja ein Top-Format, Stadtlandliebe.
Absolut, was müssen wir vielleicht mal reinschauen.
Ja, was unter dem Radar lief, aber gut, dann weiß man ja Bescheid. Aber Giovanni Zarella hat halt irgendwie auch einen richtig geilen Karriereweg hingelegt, wenn man das mal irgendwie so betrachtet. Deswegen, ja, sei ihm gegönnt. Er macht genau das, was man von ihm erwartet und ja. Hol dir den Preis, Giovanni. Es sei dir gegönnt.
Bisschen schneller abhandeln können wir. Beste Regieunterhaltung, da sagt ihr zu 53%, sollte Wer stiehlt mir die Show ausgezeichnet werden. Mhm. Knapp gefolgt vom Kampf der Reality Stars, The Taste mit 5%. Abgeschlagen hinten, ja, ich meine, in diesen ganzen Ausstattungs- und optischen Kategorien kann man, glaube ich, Wer steht mir die Show wenig vormachen. Und auch Schnittarbeit bzw. Regiearbeit ist da schon extra klasse, muss man schon sagen. Bestes Buch Unterhaltung. Ich finde auch, dass es da wenig zu diskutieren gibt, dass es das ZDF-Magazin Royal sein muss eigentlich. Die Sachen sind so gut geschrieben, so gut recherchiert. Das ist für mich eine ganz andere Liga als Caroline Kebekus Show oder auch als Bosetti will reden. Ja. Dann beste Ausstattung, Unterhaltung. Da auch wieder Viva la Diva nominiert, die natürlich eine recht aufwendige Ausstattung hatten. Ich weiß nicht, ob da dann auch so Kostüm und sowas dazu zählt. Dann natürlich müsste man ihnen da eine Chance einräumen, wenn überhaupt. 99, einer schlägt sie alle. Finde ich auch irgendwie spannend, dass das hier nominiert wird. Habe ich so als stinknormale Quizshow irgendwie abgespeichert gehabt, aber hatte ganz ordentliche Quoten für Sat.1. Aber auch hier natürlich mit 66%. Bei euch vorne, Wer stiehlt mir die Show?
Nachvollziehbar.
Ja, dann gehen wir in die Fiktion mit der besten Dramaserie Faking Hitler, RTL plus 55% bei euch vorne, danach Der Pass von Sky und Becoming Charlie. Hast du irgendwas davon gesehen?
Nein.
Ich habe die erste Staffel von Der Pass gesehen und fand die sehr gut, deswegen hätte ich jetzt auch für Der Pass abgestimmt, aber kann es nicht auch beurteilen im Vergleich zu den anderen. Also ich habe Faking Hitler nicht gesehen und Becoming Charlie auch nicht. Beste Comedy-Serie, da bin ich auch komplett raus, muss ich sagen. Deadlines, Doppelhaushälfte und Oh Hell habe ich nicht gesehen. Mhm. Ihr sagt zu 42%, knapp vor den 39 für Deadlines, Doppelhaushälfte auf Platz 1, am wahrscheinlichsten oder am besten anscheinend okay. Von diesen dreien. Dann bestes Infotainment, das ist wieder einigermaßen interessant. Feldenkirchen trifft, das war diese Sache in der ARD-Mediathek, wo er, glaube ich, unter anderem Robert Habeck und Karl Lauterbach getroffen hat. Dann gab es noch Tracks East bei Arte, das nominiert ist, aber für euch mit 87% auf Platz 1, My Think X, die Show bei ZDF Neo. Mhm. Hast du das mal geschaut? Wir haben sie hier mal im Podcast auch besprochen mit Jana damals.
Habe ich nicht geschaut, aber grundsätzlich mag ich ihren Content gerne, was sie außerhalb von dieser Show produziert. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass das auch ein würdiger Preisträger wäre.
Beste Dokumentation, Reportage, Gladbeck auf Platz 1 bei euch, 39%. Dahinter dann Die Nacht, als die Flut kam, Coming Out in der katholischen Kirche und War die Pandemie vermeidbar? Also Gladbeck, ja, wahrscheinlich haben es die meisten gesehen, weil es bei Netflix verfügbar ist. Deswegen hier auf Platz 1. Ich glaube, das war ja auch die Doku, die quasi nur mit Archivaufnahmen gemacht wurde, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich habe es leider auch nicht gesehen, aber klang schon recht aufwendig von der Machart her zumindest. Dann was ich gesehen habe, bester Doku-Mehrteiler, Kevin Kühnert und die SPD. Das habe ich gesehen und fand ich sehr gut. Deswegen habe ich auch dafür abgestimmt. 72% sagen das auch. Dahinter MSV, also die MSV Duisburg-Doku und Digital Empire. Ja, und als letztes beste Sportsendung, da natürlich von dir die Einschätzung. Was hat es am ehesten verdient? Die Paralympics, UEFA Europa League-Finale bei RTL oder RAN NFL? Was sagst du?
Ist mir völlig egal. Nein, ich sag RAN NFL, Punkt, so.
Ja, also so viel zum Fernsehpreis. Wenn die Verleihung ansteht und die Preise vergeben werden, dann melden wir uns hier zurück. Davor eher nicht mehr. Davor sind unsere Preise, die wir hier im Podcast regelmäßig vergeben, doch eine deutliche Ecke relevanter. Wir kommen zu einer Serie, die wir noch kurz besprechen wollen, und zwar zu Paper Girls. Ich habe in den vergangenen Wochen immer wieder erwähnt, dass wir bald über Paper Girls sprechen. Und jetzt sprechen wir über Paper Girls, weil Jana da ist und weil ich weiß, dass du den Comic erst nicht gelesen hast, ihn dann aber gelesen hast, weil du wusstest, jetzt kommt bald die Serie und jetzt auch beides quasi konsumiert hast.
Ja, allerdings tatsächlich Serie habe ich die Staffel zu Ende geguckt. Den Comic habe ich, also ich habe nicht den kompletten Comic hier. Also es sind für alle, die es interessiert, es wurden, glaube ich, 30 Ausgaben veröffentlicht, a 6 Sammelbände und die habe ich nicht alle gelesen, aber kann man mal machen. Und tatsächlich sind Comic und Serie auch relativ nah aneinander.
Ja, das habe ich auch gehört. Ich habe nur die Serie gesehen und davon auch nur 5 Folgen von 8, muss man sagen, ne? 8 Folgen, a 40 Minuten. Die sind relativ schnell, finde ich. Also schnelle Erzählweise und kann man gut gucken. Ja, hier wird wieder geschrien. Nebenbei, das sind keine Kinder, die hier irgendwie Hunger leiden, sondern nur meine Katze. Aber ja, Paper Girls, auf jeden Fall eine Serie, die klassisch anfängt. Würde ich jetzt, also verhältnismäßig klassisch. Zeitungsausträgerinnen, kleine Mädchen, die, glaube ich, so 12, 13 sein sollen,
Ja,
oder
12 Jahre alt sind sie alle, ja.
die dann erstmal auch nicht sich gegenseitig kennen, glaube ich, also so vereinzelt ein
Ja.
bisschen. Aber vor allem die Erin ist so eine Newcomerin auf jeden Fall.
Genau.
Und die treffen dann eines Nachts oder eines frühen Morgens, ist es, glaube ich,
Es
dann
ist die Hell Night, was
Hell Night,
die
ah.
Hell Night, der Morgen nach Halloween quasi, an dem Erin ausgerechnet ihren ersten Tag hat als Paper Girl.
Und in welchem Jahr ist es, diese Anfangshandlung?
88, oder? Also ich habe häufig gehört, als die Serie angekündigt wurde, dass viele meinten, oh, das ist ja so ein Stranger
Ja,
Things-Abklatsch, weil du
stimmt.
halt dieses Bild hast von 4 12-jährigen Mädchen in den 80ern auf Fahrrädern und
Ja.
dann oft gesagt wurde, das ist irgendwie ja hier, klar, jetzt wo Stranger Things erfolgreich ist, aber nein, der Comic wurde schon 2015 veröffentlicht, Stranger Things kam erst 2016 und es hat tatsächlich bis auf die Tatsache, dass es in den 80ern anfängt, wohlgemerkt zu spielen und die 4 Protagonistinnen halt erst 12 Jahre alt sind, nicht viel mit Stranger Things zu tun an sich.
Ich glaube aber auch, dass das schon für die MacherInnen eine Rolle gespielt hat, Stranger Things, ne? Weil du bist natürlich schon in der gleichen Zeitebene und kannst deshalb, weil gewisse Songs einfach schon verbraten sind von der Serie,
Ja.
nicht mehr ganz so frei entscheiden, was du jetzt für Songs nimmst, ne? Also du kannst jetzt nicht einfach, ne, das würde man dann wirklich einfach der Serie auch wahrscheinlich zu Recht vorwerfen, dass man dann einfach auch so Songmomente dann einfach so klaut.
Ja.
Und von der Playlist haben sie sich schon dann deutlich abgehoben. Also das war für mich auch wichtig, glaube ich, dass man
Ja.
das gemacht hat.
Gerade weil ja sowohl Stranger Things als auch Paper Girls ja viel mit dieser 80er-Atmosphäre dadurch spielen, dass halt dann zu bestimmten Szenen halt auch sehr prominent relativ bekannte Songs gefeatured werden in den Szenen. Und bei Paper Girls jetzt teilweise auch nicht nur 80er-Songs, aber das ist natürlich auch was, was dann gleich Erinnerungen weckt an Stranger Things. Also gerade in der ersten Folge bei Paper Girls habe ich gedacht, okay, das kommt mir irgendwie bekannt vor, dass hier sofort so sehr prominent Songs eingesetzt werden. Aber es ist dann doch anders als Stranger Things.
Jetzt haben wir hier 4 Mädchen in den zentralen Rollen: Tiffany, Erin, Mac und BJ. Magst du
KJ.
mal. KJ, sorry. Warum habe ich hier BJ stehen? Autokorrektur, hoffentlich nicht. Also, diese 4 Mädchen stehen im Zentrum. Magst du mal versuchen, die vielleicht so ein bisschen zu charakterisieren, damit wir hier sehen, also mit welchem Harry Potter-Charakter würde man sie vergleichen, wenn man sich das jetzt gar nicht vorstellen kann?
Also Tiffany ist eindeutig eine Hermine. Das muss man sagen. Und ja, also wer ist Dobby von den 4?
Boah.
Keiner so wirklich.
Nee.
Aber
Aber
es
Malfoy
war
haben wir
halt.
schon dabei, oder?
Findest du? Malfoy ist.
Naja. Nee,
Naja,
nicht
Malfoy.
direkt. Jetzt nicht direkt, aber schon so ein
Du denkst
bisschen
wahrscheinlich an
so.
Mac, oder? Wenn
Ja,
du an Malfoy
schroff.
denkst. Ja, Mac ist halt so der klassische Tomboy. So,
Ja.
die ist halt 12. Die Familie kümmert sich, glaube ich, nicht so wahnsinnig um sie. Die raucht halt und in ihrem Haus liegen Waffen rum und die ist hat halt eine sehr direkte, schroffe Art an sich.
Erin ist halt die klassische Newcomerin, eher schüchtern, muss erst alles kennenlernen. Wen haben wir jetzt noch nicht?
KJ.
KJ, genau, ja.
Ja. Tochter einer der wohlhabendsten Familien in der Stadt und ist zudem noch Jüdin. 2 Punkte, die halt auch irgendwie wichtig sind dafür, wie sie von den anderen wahrgenommen und gesehen wird. Eher eine ruhige Person, die so ein bisschen auf sich selbst noch finden muss.
dieser Teil, der funktioniert natürlich erstmal schon. Also das ist jetzt, glaube ich, auch nicht so schwer, wenn du vier fähige Schauspielerinnen hast, die dann auch mit einer coolen Ausstattung irgendwie in die 80er da zurückgeworfen werden, dann funktioniert das erstmal. Also da muss man, glaube ich, mittlerweile einfach sagen, das ist einfach ein eigenes Genre ja fast schon. Ja. Diese Kindergeschichten aus den 80ern. So, das ist erstmal der Teil. So, dann geht es ja wirklich in eine Handlung aber über, die, und ich glaube, das ist kein Spoiler, weil es schon eigentlich zur Prämisse der Serie gehört, oder?
Ja.
Dass es um das Thema Zeitreise geht, muss man, glaube ich, einfach sagen. Das ist wie bei Dark, da muss man es auch sagen.
Das ist auch einer der Hauptpunkte, die dann Paper Girls halt auch von Stranger Things zum Beispiel abhebt, weil es eben nicht Mystery oder Thriller ist, sondern tatsächlich eher in die Sci-Fi-Richtung geht.
Bei Stranger Things natürlich alles sehr realistisch und Demagorgons und sowas.
Ja, das kennt man ja. Ja, das war übrigens eine der größten Enttäuschungen, die ich mitgenommen habe aus im Comic, sind diverse, ich sag's mal, weil du ja auch noch nicht alle Folgen gesehen hast, sind Monster doch deutlich stärker vertreten als in der Serie. Das wird wahrscheinlich Budgetgründe haben, nehme ich mal an.
Aber das ist jetzt schon ein bisschen ein Spoiler, beziehungsweise für mich war es auf jeden Fall sehr überraschend, dass diese Welt, also das ist kein Spoiler in dem Sinne, ne, weil es ja irgendwie eine Sci-Fi-Serie dann ist, mehr noch als eine reine Zeitreiseserie. Und da war ich überrascht, weil für mich war es erstmal so relativ klassisch Zeitreise, okay, die reisen durch verschiedene Epochen, lernen sich selbst in anderen Zeitepochen kennen. Okay, ich dachte, das ist so der Kern der Serie. Und dann auf einmal,
sind sie drei oder vier.
Ja. Und dann geht's aber nochmal richtig ab mit so ganz abgefahrenen Sachen. Und ich war erstmal so, okay, verstehe.
Ja, aber ja, also um es vorsichtig zu sagen und spoilerfrei zu halten, das ist halt schwierig, viel über die Serie zu erzählen, ohne zu spoilern. Also es passiert relativ viel in kurzer Zeit, deswegen ist es halt auch sehr, sehr unterhaltsam zu gucken. Sie geraten quasi zwischen einen Krieg von zwei Zeitreiseorganisationen. So kann man das ein bisschen, glaube ich, beschreiben. Und dadurch werden sie eben auch durch die Zeit katapultiert. Das ist so die Ausgangslage, dass sie eben auf einmal, ich glaube, sie landen im Jahr 2016? Ich glaube, im Comic landen sie im Jahr 2019 und in der Serie
Ist ja wurscht. Auf jeden Fall, aber in etwa kann man sich's vorstellen.
Genau, in den späten 10er-Jahren, das ist so ein bisschen die Prämisse und genau, weil sie eben zwischen die Fronten von diesen zwei sich bekriegenden Zeitreiseorganisationen geraten sind, per unglücklichem Zufall.
Und da fängt mein Problem an mit der Serie. Was ich einfach bei vielen Serien habe, vor allem Sci-Fi-Serien, ist dann einfach dieser Hintergrundorganisationen-Punkt. So, das ist bei Killing Eve ein Problem. Mir scheißegal, wer die 10 sind, wer die 7 sind. Mir völlig scheißegal. Das interessiert mich null. Oder auch The Wilds, war das diese Amazon-Serie mit dem Mädchen auf einer einsamen Insel? Ja. Da war mir das auch völlig egal, diese ganze Nummer mit den Kameras und so. Und wer diese Organisation dahinter ist, völlig egal. Selbst Stranger Things ist mir hier der Professor immer noch in Staffel 5 völlig wurscht. Also, und das ist einfach immer so, dass diese wissenschaftlichen oder Hintergrundorganisationen mir wirklich immer am Arsch vorbeigehen. Und mir da schon eine sehr gute Geschichte serviert werden muss, dass mir das irgendwie was bedeutet. Also, dass ich da irgendwelche Stakes irgendwie empfinde für die oder irgendwie wahrnehme, dass da irgendwas auf dem Spiel steht für diese Leute. Und das hat bei mir in dieser Serie mal wieder nicht zugetroffen. Einfach so, dass ich irgendwie ein Gefühl aufbauen konnte für diese Leute dahinter. Ich wollte immer bei den Mädchen sein.
Man denkt sich, zum größten Teil hätte man jetzt eine Story, die wir haben diese vier Paper Girls und irgendwie machen die eine Zeitreise, aus welchen Gründen auch immer. Und hätte man nur diese Story gehabt, dabei werden sie halt von Zeit X nach Zeit X geschleudert und lernen dabei ihre erwachsenen oder älteren Ichs kennen. Und lernen sich dabei auch selber kennen, dass es mehr so in Richtung Coming-of-Age-Serie mit ein bisschen Sci-Fi-Hintergrund geht. Das hätte mir vollkommen gereicht, aber der Sci-Fi-Anteil ist letztendlich größer, als ich am Anfang erwartet hätte. Und ich finde, gerade bei Zeitreisen ist es halt auch immer so ein Problem, da hast du natürlich auch immer diese Logikfrage, das ist ja immer dieses Zeitreise-Paradoxon, sage ich mal. Kannst du irgendwie die Vergangenheit und Zukunft durch Zeitreisen beeinflussen, kannst du es nicht. Ist es egal, was du machst und du wirst nie irgendwas ändern können, was bereits passiert ist. Muss ich sagen, das ist oft führt das zu Plotholes in Serien oder Filmen. Jetzt in dieser Serie finde ich es allerdings ganz gut gelöst, dadurch, dass sich diese Charaktere die Fragen ja auch selber teilweise stellen. Also auch diese Zeitreiseorganisationen, dass die sich ja auch die Frage stellen, können wir was ändern oder können wir nichts ändern? Aber im Prinzip hätte es mir auch vollkommen gereicht, dass es eben mehr in Richtung Coming of Age und weniger Sci-Fi ist. Auch wenn ich sagen muss, es ist für mich einer der positiven Aspekte, aber auch gleichzeitig einer der negativen Aspekte der Serie ist, dass die 12-Jährigen wirklich sehr authentische 12-Jährige spielen und dann eben halt auch man dann irgendwie in jeder Folge oft auch so eine Trotzreaktion hat und dann rennt wieder eine weg und ist sauer und beleidigt und das kann auch manchmal ein bisschen anstrengend werden, ist mir aber tatsächlich letztendlich lieber so, als wenn man uns das verkaufen möchte, als wir haben hier so 4 völlig abgeklärte, super coole 12-Jährige, die sofort alles hinbekommen und sich an diese neue Situation ohne Probleme adaptieren können.
Also ich war sehr großer Fan der zweiten Folge, weil dann auch Ali Wong ja auch kam in einer prominenten Rolle. Mhm. Und das hat mir alles sehr gut gefallen, auch die ganzen Dialoge und wirklich auch so die Auseinandersetzung mit dem Thema, weil das für mich eben so ein bisschen unaufgeregter war, wie viele anderen Zeitreise-Serien eben genau, weil dieses komische Paradoxon eben nicht bis zum Unendlichen durchdekliniert wurde, sondern man hat angenommen, okay, das ergibt vielleicht alles nicht so viel Sinn oder wir wissen selber, dass es eigentlich nicht gehen kann, aber irgendwie wollen wir jetzt dann doch mal das so ein bisschen aus dieser Warte angehen, dass sie sich eben gegenseitig treffen in unterschiedlichen Zeiten. Und das hat ja dann eben auch schöne Momente ergeben. Und von daher fand ich das super. Aber wie gesagt, als es dann auch mehr Science Fiction wurde, muss ich auch sagen, durch diese Hintergrundorganisation wurde ich auch ein bisschen mehr so abgelenkt oder fand es nicht mehr ganz so interessant. Ja.
Für mich ist die Serie halt auch tatsächlich dann am stärksten, wenn sich die Mädels damit auseinandersetzen müssen, was in der Zukunft aus ihnen wird. Da Überraschungen auf sie warten oder sie dann eben interagieren mit ihrem späteren Ich. Und das waren für mich eigentlich so die stärksten Momente in der Serie, muss ich sagen. Letztendlich kann man sagen, also ich habe den Eindruck, es ist relativ nah am Comic, aber natürlich ist es so, dass von den 6 Ausgaben die erste ziemlich genau am Ende von Episode 1 endet. Also da wurde schon einiges gestreckt, gerade auch wenn man jetzt weiß, ich glaube, die zweite Staffel wird schon gedreht oder produziert oder so, soll auf jeden Fall kommen. Es ist im Gegensatz zum Comic, was ich aber auch so ganz gut finde, ist es eher auf die Charaktere zentriert. Also die werden stärker ausgearbeitet als im Comic und die Prämisse ist gleich, aber bekommt man ein bisschen mehr Background-Informationen und es ist eher so ein bisschen, Character-driven, während sich der Comic tatsächlich stärker auf die Story und gerade auf diesen Krieg der Zeitreiseorganisation quasi stützt.
Aber wenn du sagst, man kann sich's angucken, selbst als Comic-Fan, dann ist es ja doch eine leise Empfehlung für Leute, die auf genau das stehen, ne? Also es hat schon sehr was Comichaftes, finde ich. Und ich kann mir auch vorstellen, auch als Person, die es nicht gelesen hat, dass es dann irgendwie nah an der Vorlage ist. Und von daher, der Comic war ja sehr beliebt und sehr, glaube ich, auch renommiert. Deswegen kann man sich das dann durchaus auch mal anschauen. Wie gesagt, wenn man die gleichen Probleme hat bei solchen Sci-Fi-Serien wie ich, dann vielleicht eher nicht. Dann würde ich es mal dabei belassen. Also Paper Girls bei Amazon kann man sich angucken. Jetzt abschließend noch ein Spiel. Und in dieser Woche spielen wir das Spiel, das immer sehr viel Vorbereitung benötigt. Und zwar Hilfe, wo bin ich? Ich lese dir Zitate vor und du musst mir sagen, in welcher Show wir uns befinden. In dieser Woche wieder 3 Zitat, Wechsel fast schon, muss man sagen. Also der erste, den ich hier gleich mit Mühe und Not vorlesen werde, ist schon sehr zerstückelt, muss man sagen. Ich hoffe, du kannst irgendwas erkennen. Aber ich hatte wenig Zeit, um das vorzubereiten und ich habe, glaube ich, das Beste draus gemacht. Es sind ein paar gute Sachen dabei. Ich lege los, okay? Zitat Wechsel Nummer 1. Es reden hier 3 Personen, aber ich glaube, es ist nicht so wichtig, ob du checkst, wer hier was spricht. Mhm. Okay. Ich wollte ihm widersprechen. Person B. Nein. Person A. Ja, doch. Dann kommt eine dritte Person dazu. Was? Du wolltest widersprechen? Person A. Ich wollte dich widersprechen. Dir. Dich. Dir. Nein, ich wollte mich nicht. Dich. Mir. Also mir oder dir. Wie soll ich ihm das erklären? Das ist der Zitatwechsel Nummer 1 und die Auswahlmöglichkeiten sind The Voice of Germany, B. Parlov, C. Ab ins Kloster, Rosenkranz statt Randale.
Oh, okay. Ja, ja. Also ich würde erstmal zu A oder C tendieren. A, weil das sein könnte, dass das so eine typische Kabbelei ist bei The Voice of Germany mit so einem kleinen Grammatikfehler von Ray Garvey dazwischen. Aber aber vom Ding her, ja, es hat vielleicht schon so eher ein bisschen ab ins Kloster Krawallfaktor mit drin. Wahrscheinlich ist es am Ende einfach dann doch ein paar Love, aber irgendwie kann ich mir das nicht vorstellen, dass sich da irgendwie dann auf einmal so eine dritte Person noch mit einmischt, wenn sich da vielleicht gerade ein Paar streitet.
Ralf Schmitz.
Ja, Ralf Schmitz. Oh, war es vielleicht doch Ralf Schmitz, der den ganzen Streit noch aufgeheizt hat? Na, ich bleib bei ab ins Kloster.
Okay, dann muss ich sagen, dass es sehr schade ist, denn du hast es eigentlich exakt auf den Kopf getroffen, den Nagel. Also es ist tatsächlich The Voice of Germany und es ist genau Nein. Das, was du sagtest. Also es ist Ray Garvey, der sie hier mit Mark Forster kurz mal so einen
genau die beiden hatte ich auch,
Streit
hatte ich auch im Blick.
Liefert.
Ja, also genau zyklisch. Die beiden habe ich mir dabei auch vorgestellt.
Ja, ich hätte jetzt auch den irischen Dialekt oder Akzent mimen können, aber das habe ich uns und dir mal erspart.
Na gut, aber immerhin war ich nah dran.
Nächstes Zitat ist wesentlich kürzer und klingt wie folgt. Ich habe ja mal einen Heimwerker-Tipp gegeben mit Klopapier. Mit gekautem Klopapier ein Loch schließen. Oh Gott. Die halbe Social-Media-Welt ist über mich hergefallen. Das war ja auch nur ein Scherz.
Okay. Ja.
A. Lego Masters. B. Die ultimative Chartshow. Oder C. Die Poolbauer, jetzt wird's nass.
Eigentlich würde man jetzt intuitiv sagen, Heimwerker-Tipp, Poolbauer, das ist ein Match. Aber das ist wahrscheinlich zu offensichtlich. Warum sollte bei Lego Masters jemand sein, der auf Instagram Heimwerker-Tipps gibt? Oder auf TikTok, wo war das? In Social Media auf jeden Fall Heimwerker-Tipps gibt. Was war nochmal die andere Option?
Die andere Option war die ultimative Chartshow.
Ach so, ja, nee, ich sag ultimative Chartshow, weil das ist so ein random Gespräch, was da gut stattfinden könnte, was ich mir gut vorstellen kann. Da sitzt dann einer auf dem Sofa und dann kommen sie auf irgendeinen Tipp und Oliver Geissens findet, das ist die beste Story, die er je gehört hat. Ja, ich glaube, es ist die ultimative Chartshow.
Man muss sagen, ich habe die falschen Antworten kurz vor der Sendung noch hier reingeschrieben und muss mir selber ein Kompliment machen, wie gut ich die anscheinend gewählt habe, weil sie sind so verwirrend, dass sie sich komplett hier von der ersten Idee abbringen. Und natürlich ist richtig die Poolbauer, jetzt wird's nass.
Das ist ja total gemein. Das ist, ja. Da kannst du nicht so eine einfache, offensichtliche Sache hier reinbringen.
Ja,
da rechnet doch
Pool,
keiner mit.
Bauer, also der Hauptpoolbauer, der da in dieser Sendung immer vorkommt und so Sachen wie Guido Maria Kretschmer dann so kommentiert aus dem Off, der ist hier der Meinung gewesen, dass er hier fast gecancelt wurde wegen eines Heimwerker-Tipps.
Aber kannst du belegen, dass so ein Gespräch niemals bei der Chartshow stattgefunden hat? Ich wette, das kannst du nicht belegen.
Nee, da müsste ich kurz nochmal Frank Erlacher fragen, ob er da, heißt er so, dieser Typ von der Chartshow, der mit den Charts
der immer am Computer sitzt. Und,
ja.
Ja,
heißt er nicht so?
Frank, ja, das kann
Erlacher,
sein, aber...
So, jetzt habe ich noch ein Zitat für dich und bin gespannt, ob du das ermitteln kannst. Person A. Sie sollen ja beim Essen immer noch große Schwierigkeiten haben. Inwiefern? B. Ich sehe heute gut aus. A. Heute sehen Sie gut aus. Und normalerweise? Ich bekleckere mich sehr oft beim Essen. Besonders zum Mittagessen. Oder wenn es so warme Speisen gibt. Weil Sie schlingen? Naja. Das ist eher meiner Oberweite sicher etwas geschuldet, weil es dann gleich runterfällt. Ah, verstehe. Wenn ich früh auf Arbeit komme, dann wird erstmal geschaut, was ich anhabe, damit sie dann wissen, was sie kochen können. Wobei, es gab ja heute auch in der Kantine Curry mit Senfsoße. Also es wäre, und B wieder, ich habe mich heute sehr gut geschlagen, also finde ich auch.
Ist es die Chartshow?
Die Auswahlmöglichkeiten sind A. Das Sat.1 Frühstücksfernsehen, B. Wer wird Millionär oder C. Grill den Hänsler.
Ich würde jetzt wieder sagen, es hat was mit Essen zu tun. Also kann das jetzt nicht gerade den Hensler sein? Ich hätte jetzt getippt darauf, dass es irgend so eine Dating-Show ist, so First Dates, wo zwei Leute so ein super unangenehmes erstes Date haben. Aber das ist es offensichtlich nicht. Aber irgendjemand hat von der Kantine gesprochen.
Ja, und ich darf erinnern, dass hier gesiezt wird auch, ne?
Ja, gesiezt ist nicht, ja, ist nicht Grill den Hensler und könnte ein Gast beim Frühstücksfernsehen sein, aber ich finde, es klingt nach so einem Günther Jauch-Gespräch. Deswegen sage ich, wer wird Millionär?
Das ist goldrichtig, sehr gut.
Yay!
16.000 Euro gehen an Sie. Genau, also es war tatsächlich, ich habe mir einfach die neueste Folge von Wer wird Millionär ein bisschen angeschaut, da bin ich zu einer von diesen Fun Facts da gesprungen, wo dann immer die Kandidatin irgendwie sagen müssen, ja, das ist mein Fun Fact, und sie hat immer, ihr Fun Fact war anscheinend, dass sie so viel kleckert.
Vielleicht
Und
kann sie es ja trotzdem mal bei First Dates versuchen,
ja, auch
weil
absolut.
sie hat Potenzial, glaube ich.
Ja, die Dame war auch relativ lustig, aber du warst relativ richtig und deswegen hast du hier einen von 3 Punkten ergattert.
Ich finde,
Glückwunsch.
relativ richtig ist eine euphemistische Umschreibung die meines Erfolgs bei diesem Spiel. Aber okay.
Okay, alles klar. Dann hast du also 1 von 3 Punkten erreicht. Das ist 33%. Das sind mehr als Leute einschätzen, dass Giovanni Zarella ein guter Moderator ist anscheinend. Von daher nicht schlecht. Und jetzt, wenn man sagen will, Jana, woher hast du denn immer diese schönen Informationen von Instagram? Dann kann man dir das wo sagen?
Dann kann man mir das gerne bei Twitter oder bei Instagram unter @ptkrack sagen.
Sehr gut. @Fernsehen für alle bei Instagram. Da kann man dann auch weiterhin an so tollen Umfragen und anderen Spielereien teilnehmen. @FernsehenFA bei Twitter natürlich. Da kann man dem Podcast folgen. Das wäre auch super schön. Genauso super schön wäre eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Das tut uns sehr gut und ja, wir würden uns sehr freuen. Jetzt sage ich danke fürs Dabeisein an dich.
Danke für die Einladung.
Immer wieder gerne in der nächsten Woche. Dann alles natürlich zum Start im Sommerhaus der Stars. Wir freuen uns sehr. Vielleicht sogar da auch schon ein paar Worte zu Herr der Ringe, die Ringe der Macht oder zum House of the Dragon. Also einiges los. Ich glaube, die großen 3 in den nächsten Wochen, Sommerhaus, Herr der Ringe und House of the Dragon sind gesetzt. Ihr könnt jetzt schon mal abschalten. Wir kleckern jetzt erstmal ein bisschen.
Oh
Bis
ja,
dann.
ab in die Kantine. Ich habe gehört, da gibt's Curry mit Senfsoße.